man möchte es nicht glauben, selbst beim Taschengeld gibt es schon Einkommensunterschiede zwischen Buben und Mädchen.
Gerade diese Fragen zum Zinseszins und zur Risikodiversifizierung, die Fragen, die für einen langfristigen Vermögensaufbau besonders relevant sind, das sind die Fragen, die der Bevölkerung am schwersten fallen.
Über Geld spricht man nicht. Das alte Sprichwort gilt umso mehr, wenn es um die eigenen Schulden geht. Finanzielle Schwierigkeiten sind immer noch ein Tabuthema. Dabei wäre gerade bei diesem Thema ein offener und ehrlicher Umgang mit dem Problem enorm wichtig. Aber wie geraten überhaupt Menschen in die Schuldenfalle? Und wie kommt man wieder heraus, beziehungsweise tappt erst gar nicht hinein? Darüber sprechen wir heute mit unseren Gästen Clemens Mitterlehner und Stefan Humer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nationalbank-Podcasts. Das heutige Thema widmet sich dem lieben Geld und den weniger lieben Schulden. Die Frage, die wir uns heute stellen, ist, ob Finanzbildung vor der Schuldenfalle schützen kann und was es dazu alles brauchen würde. Dazu zu Gast ist heute Clemens Mitterlehner. Er ist aktueller Geschäftsführer der österreichischen Schuldnerberatung. Und Stefan Humer, er ist hier bei uns in der Nationalbank Gruppenleiter des Finanzbildungsteams. Herzlich willkommen.
Hallo.
Vielen Dank, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Herr Mitterlehner, wer kommt denn hauptsächlich zu Ihnen als Klientinnen und als Klienten und was sind die Hauptgründe für Verschuldung?
Zur Schuldnerberatung kommen Menschen aller Altersgruppen, aller sozialen Situationen, Männer wie Frauen, junge Menschen, jung im Sinne von gerade erst volljährig, aber auch ältere Menschen. Wir sehen, dass mehr Menschen kommen mit einer eher schlechten Schulbildung. Also das ist schon ein erster Risikofaktor, um in die Schulden zu kommen. Aber wir haben auch Akademiker und Akademikerinnen in Beratung, die schlechte Finanzentscheidungen getroffen haben. Sie haben gefragt nach den Hauptüberschuldungsgründen. Wir sehen in der Schuldenberatung, das ist eigentlich schon fast traditionell die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass Arbeitslosigkeit ein großes Thema ist. Das ist der Hauptüberschuldungsgrund. Aber schon an zweiter Stelle ist, wie wir bezeichnen das, Umgang mit Geld bzw. mangelnde Finanzbildung, wo Menschen einfach nicht in der Lage waren, aufgrund ihrer Finanzausbildung oder finanziellen Bildung gute Entscheidungen zu treffen. Und das hat dann letztlich zu schweren Problemen geführt.
Bevor wir da jetzt dann in weiterer Folge ein bisschen an die Behebung des Problems gehen, beziehungsweise mehr in die Tiefe. Stefan, die Frage an dich. Wir haben ja jetzt gehört, der zweithäufigste Grund für Verschuldung in Österreich ist mangelndes Finanzwissen, mangelnde Finanzbildung. Es gibt ja einige Initiativen und ohne hier jetzt große Eigenwerbung zu machen, die Nationalbank ist ja hier auch ganz stark daran, in Österreich das Finanzwissen zu steigern. Vielleicht magst du kurz einmal erzählen, was wir hier tun und was das Ziel oder was wir für uns als Ziel definiert haben bei Finanzbildung, Finanzwissen.
Die Nationalbank hat schon sehr, sehr früh erkannt, dass Finanzbildung ein wichtiges Thema ist. Seit über 20 Jahren engagiert sich die Nationalbank im Bereich der finanziellen Allgemeinbildung. Das hat begonnen mit der Euro-Umstellung, wo wir im Rahmen des Eurobusses, der Tour mit dem Eurobus durch ganz Österreich gefahren sind und der österreichischen Bevölkerung nicht nur die neue Währung zur Kenntnis gebracht haben und die Sicherheitsmerkmale gezeigt haben, sondern eben auch finanzielle Allgemeinbildung versucht haben zu vermitteln. Und dieser Wunsch, der hat sich im Laufe der Zeit immer weiter erweitert und mittlerweile haben wir ein breit gefächertes Portfolio an unterschiedlichen Initiativen, Workshops, Materialien, die sich vor allem im Bereich des Bildungsbereiches zusammenfassen lassen. Also alles Kinder, Jugendliche, aber auch Eltern, junge Familien und die Lehrkräfte und Pädagoginnen, die in diesem Bereich engagiert sind, versuchen wir mit unseren Programmen zu unterstützen. Wir haben Workshop-Programme, wo Schulklassen direkt in die Nationalbank kommen können und dabei auch unser Geldmuseum besuchen können. Aber ein großes Angebot, das sehr gerne geschätzt und aufgenommen wird, ist, dass wir auch mit unseren Trainerinnen an alle Schulen im ganzen österreichischen Bundesgebiet vor Ort fahren. Das betrifft sowohl die Volksschulen, aber auch die Mittelschulen und Sekundarstufen 1 und 2 besuchen wir mit unseren Trainerinnen, was für den Schulen natürlich sehr, sehr gerne angenommen wird. Wir engagieren uns aber auch in der Ausbildung von den Lehrkräften, um auch den Lehrkräften die Tools und das Wissen in die Hand zu geben, dass sie auch in der Lage sind, mit einem großen Selbstvertrauen im Unterricht das Thema Geld, Finanzen auch entsprechend vermitteln zu können. Neben unserem eigenen Finanzbildungsportfolio engagieren wir uns aber auch in der Nationalen Finanzbildungsstrategie. Das ist eine Initiative, die seit wenigen Jahren in Österreich jetzt gestartet wurde. Das österreichische Finanzministerium ist im Lead, diese Finanzbildungsstrategie umzusetzen, und wir arbeiten mit dem Finanzministerium sehr, sehr eng und intensiv zusammen, über die Zielgruppe der Schülerinnen hinaus, auch die allgemeine Bevölkerung noch verstärkt mit Bildungsangeboten zum Thema Finanzbildung zu erreichen, und machen das in enger Zusammenarbeit mit der Stakeholder-Community in Österreich, wo natürlich auch die Schuldenberatung ein ganz, ganz wichtiger Partner ist.
Es gibt natürlich auch ganz viele Erhebungen zum Thema, was bringt denn diese ganze Finanzbildung von uns? Dazu kommen wir später, Stefan. Du wirst uns da ein paar Ausschnitte dann davon sagen können. Davor würde ich aber gerne noch einmal den Herrn Mitterlehner fragen. Jetzt habt jemand in die Schuldfalle, aus welchen Gründen auch immer. Wie kommen diese Personen überhaupt zu Ihnen zur Schuldnerberatung? Und vielleicht können Sie uns ein bisschen einen Einblick darin geben, wie läuft so ein Prozess der Schuldnerberatung denn ab?
Die Menschen, die zur Schuldenberatung kommen, kommen aus einem gewissen Leidensdruck heraus. Also es ist natürlich nicht toll, wenn man zur Schuldenberatung muss, aber mittlerweile in den letzten Jahren und Jahrzehnten hat sich die Schuldenberatung so etabliert, dass sie bekannt ist. Bekannt nicht nur, dass es Schuldenberatung gibt, sondern auch bekannt ist, dass hier wirklich nachhaltige Lösungen geschaffen werden, dass wir Beratungspersonal haben, das gut ausgebildet ist, das weiß, was es tut. Man muss auch dazu sagen, die Regelung, sehr oft auch im Privatkonkurs, ist mittlerweile auch bei den Gläubigern, bei den Gerichten anerkannt und wird auch geschätzt, dass es diese Regelung gibt. Also das ist sozusagen der Weg, wie Menschen zur Schuldenberatung kommen. Wie gesagt, freiwillig ja, aber natürlich aus einem gewissen Leidensdruck heraus. Wenn jemand zur ersten Beratung kommt, dann steht ganz am Beginn einmal sozusagen die Analyse der Situation. Also diesen Menschen zu fragen, mit welchem Problem kommen Sie zu mir, wo drückt der Schuh, was sind die drängendsten Probleme und wie stellen Sie sich eine Lösung vor? Da gibt es natürlich eine große Bandbreite. Da gibt es Menschen, die sind wirklich in prekären, verzweifelten Situationen, die stehen kurz vor der Delogierung, also dass sie aus der Wohnung geworfen werden. Manche kommen schon mit sehr gut sortierten Unterlagen. Die Bandbreite ist sehr groß und ich war jahrelang, 14 Jahre lang auch Schuldenberater, und das ist das Spannende am Beruf. Man hat nur einen Namen und ein Geburtsdatum. Da kann jetzt kommen vom ehemaligen Unternehmer, der 30 Mitarbeiterinnen gehabt hat, bis hin zu jemandem, der sehr schlecht Deutsch spricht, der wenig Bildung hat, der vielleicht irgendwo einer Hilfstätigkeit nachgeht. Also das ist sehr spannend in Bezug auf die Menschen, die kommen. Allem gemein ist das Ziel, dass man sagt, diese Menschen sollen nach einer Regelungsphase wieder schuldenfrei sein. Das ist der Grund, warum sie zu uns kommen und warum sie sich auch, und das ist ganz ein wichtiger Punkt, auch uns anvertrauen. Für viele Menschen ist es nicht einfach, über diese finanziellen Dinge zu sprechen. Geld ist oft auch ein Tabuthema. Aber es ist notwendig, in der Schuldenberatung über Geld und auch über das eigene Scheitern mit dem Geld zu sprechen. Das ist nicht einfach und braucht für die Beraterinnen und Berater viel Sensibilität, viel Erfahrung, aber uns zeigt immerhin 70% der Privatkonkurse, die es gibt in Österreich, werden von Schuldenberatungen vorbereitet. Es zeigt, dass wir, glaube ich, unsere Arbeit ganz gut machen.
Sie helfen also den Menschen tatsächlich dann auch, ich sage jetzt einmal, Sie gehen mit ihnen dann zur Bank, sprechen mit dem Bankberater, übersetzen dann oft vielleicht, sage ich mal, was da jetzt alles steht auf so einem Vertrag. Ja, weil
also der Weg zur Bank ist eigentlich nicht der übliche, den ein Schuldnerberater macht. Das ist vielleicht ein bisschen von der deutschen Fernsehserie geprägt, dieses Bild, wo der Herr Zwegert, hat da geheißen, glaube ich, sehr hemdsärmelig mit den Menschen dann von Gläubiger zu Gläubiger tingelt. Das ist in dem Umfang nicht möglich. Also wir machen das, geht nur so vom Büro aus. Aber wie Sie sagen, Aufklärungsarbeit ist ein ganz wichtiger Punkt, den Menschen zu erklären, was haben Sie da unterschrieben, was steht da drinnen, was hat das für Konsequenzen und Folgen? Und das ist ja auch schon ein Aspekt von Finanzbildung, der im ersten Blick für manche etwas zu spät kommt vielleicht. Aber wenn jemand seine Schulden regelt, hat diese Person hoffentlich auch was gelernt dabei und macht hoffentlich diesen einen Fehler kein zweites Mal.
Sie haben mir jetzt meine Frage schon ein bisschen vorweggenommen, ich stelle sie trotzdem noch. Haben Sie das Gefühl, dass eben die Mehrheit der Menschen, die bei Ihnen Klientin oder Klient war oder ist, jetzt sogar ein bisschen Finanzwissen mitgenommen hat, was dazu gelernt hat, um eine mögliche falsche Entscheidung vorzubeugen? Oder sagen Sie, oder haben Sie sogar vielleicht Zahlen dafür, dass Sie sagen, meistens kommen die dann ein zweites Mal oder wie ist das?
Wenn man finanzielle Entscheidungen trifft, dann gibt es finanzielle Entscheidungen, die den Handlungsspielraum erweitern und es gibt finanzielle Entscheidungen, die den Handlungsspielraum einschränken. Wenn ich zum Beispiel mich für ein Leasingauto entscheide, dann muss das nicht per se eine schlechte Entscheidung sein, aber das kann sein, dass mich die monatliche Leasingrate dann meinen Urlaub im Sommer kostet. Also meine finanziellen Möglichkeiten werden dadurch eingeschränkt. Es ist dann oft so, dass Menschen schon sehr viel Erfahrung im Umgang mit, also im Leben mit Schulden mit sich bringen. Das heißt, sie sind vielleicht schon 10 Jahre lang von Lohnpfändungen betroffen. Sie haben vielleicht schon eine Wohnungsdelogierung erleben müssen, mitsamt den Kindern. Also große Dramatik. Und die meisten Menschen sagen dann, okay, das passiert mir nur einmal im Leben. Ich nehme diese zweite Chance, oft durch den Privatkonkurs, wahr und lerne hoffentlich daraus. Natürlich gibt es auch Situationen, wo jemand danach wieder in finanzielle Probleme kommt, aber die wenigsten sagen, okay, egal, das geht spurlos an mir vorüber und wenn die ersten Schulden geregelt sind, dann kommt gleich wieder der nächste Kredit dran. Das ist eher die Ausnahme.
Stefan, du hast uns zum Thema Finanzbildung ganz aktuelle Zahlen mitgebracht. Sie wurden im Rahmen des Eurobarometers, eine Erhebung, die wir durchführen, ermittelt. Meine erste Frage, was kannst du uns darüber berichten? Und meine zweite Frage, die fast wichtigere Frage natürlich, wie haben denn die Österreicherinnen und Österreicher da beim Thema Finanzwissen abgeschnitten?
Also wir haben im Rahmen der OECD einen standardisierten Fragebogen jetzt im Rahmen vom ÖNB-Barometer auch mit der österreichischen Bevölkerung abgetestet. Konkret wurden über 1400 Personen hier befragt zum Thema des finanziellen Wissens, aber auch des Verhaltens in finanziellen Fragen, ihre Einstellungen, aber auch zum Thema des finanziellen Wohlbefindens und im Umgang mit neuen digitalen finanziellen Möglichkeiten. Das heißt, dieser international abgestimmte Fragebogen ermöglicht uns jetzt auch internationale Vergleiche anzustellen in der Frage, wie sieht es denn aus mit der Finanzkompetenz der österreichischen Bevölkerung, mit der digitalen finanziellen Kompetenz und auch mit dem finanziellen Wohlbefinden der österreichischen Bevölkerung. Was sind jetzt diese unterschiedlichen Begriffe? Das finanzielle Wohlbefinden ist sozusagen ein Zustand, in dem die Personen sowohl im Heute, im Jetzt und Hier all ihren finanziellen Verpflichtungen nachkommen können. Also sie können ihre Rechnungen begleichen, sie können für ihre Ernährung, für das Wohnen, auch für die Gesundheit alle Rechnungen ohne Sorgen begleichen. Sie können auch einen finanziellen Schock, eine finanzielle Notlage durch Ersparnisse abfedern. Sie können aber auch sich ihre Wünsche und Träume durch ihre finanzielle Situation erfüllen. Und das Ganze, das ist der vierte Aspekt des finanziellen Wohlbefindens, in einer Art und Weise, die mich ruhig schlafen lässt. Also wo ich selber auch das Zutrauen habe und das Vertrauen, dass meine finanzielle Lage mich nicht in meinen sonstigen Zielen meines Lebens einschränkt. Das ist das ultimative Ziel der Finanzbildung. Aber wie ein Gericht, wo die Finanzbildung sozusagen eine Zutat ist für das Endprodukt des finanziellen Wohlbefindens, gibt es dann natürlich noch weitere Zutaten. Eben die Regulierung, welche Finanzprodukte werden überhaupt angeboten am Markt, die Einkommen, familiäre Netzwerke, soziale Sicherheitsnetze, all die spielen natürlich beim finanziellen Wohlbefinden eine Rolle. Aber die Finanzbildung ist natürlich ein wesentliches Element dafür, dass ich mein finanzielles Wohlbefinden auch in meine eigenen Hände nehme und versuche, das langfristig zu verbessern. Und wie sehen die Ergebnisse jetzt aus im internationalen Vergleich? Also 40 Länder haben in dieser Erhebung mitgemacht. Da sind wir glücklicherweise sowohl bei der Finanzkompetenz als auch beim finanziellen Wohlbefinden im absoluten Spitzenfeld dabei. Unter den Teilnehmern haben wir sogar den zweiten Platz hier erreicht. Das ist an sich eine sehr, sehr erfreuliche Nachricht. Natürlich müssen wir auch berücksichtigen, es haben jetzt nicht weltweit alle Länder mitgemacht, insbesondere die englischsprachigen Länder sind nicht vertreten. Das ist insofern schade, weil die verfolgen ein wenig ein anderes Messkonzept und haben aber gleichzeitig auch die längste Erfahrung zum Beispiel bei nationalen Finanzbildungsstrategien. Das heißt, das wäre in Zukunft eine ganz spannende Frage zu sehen, wie würden auch die englischsprachigen Länder in diesem Ranking abschneiden. Aber unabhängig davon, wir sehen auch im zeitlichen Verlauf, dadurch, dass wir diese Erhebung jetzt schon zum dritten Mal durchführen konnten, das erste Mal im Jahr 2015, das zweite Mal im Jahr 2019 und jetzt zum dritten Mal im zweiten Halbjahr 2023, auch einen langsamen, aber stetigen Zuwachs der Finanzkompetenz der österreichischen Bevölkerung. Also die Initiativen der ganzen Stakeholder-Community zeigen sich auszuwirken, dadurch, dass die österreichische Bevölkerung in dieser Erhebung ein größeres Finanzwissen, eine höhere Finanzkompetenz aufweist. Wir sollten aber berücksichtigen, diese Fragen, die hier gestellt werden, zielen auf ein Basiswissen ab. Das heißt, auch wenn wir im Ranking natürlich sehr, sehr gut abschneiden, sollten wir die Hände nicht in den Schoß legen, sondern die Informationen nutzen, um unsere Anstrengungen noch stärker zu fokussieren und den Menschen zu helfen, wo wir auch auf Basis dieser Fragen sehen, dass es noch Mängel gibt.
Ich darf ganz kurz eine Zwischenfrage an den Herrn Mitterlehner stellen, weil du eben gesagt hast, man hat in den letzten Jahren gesehen, sukzessiv, es gibt eine Verbesserung beim Wissensstand. Können Sie das nachvollziehen in der Menge der Schuldnerberatungen, die Sie machen oder in der Art und Weise, wie viele Sie machen müssen?
Leider gibt es nicht nur die persönlichen Einflussfaktoren, also zum Beispiel das persönliche Finanzwissen, die einen Einfluss darauf haben, ob ich in finanzielle Probleme komme oder nicht, sondern es gibt eine Menge externer Einflussfaktoren. Und jetzt mit der Teuerung sind wir gerade in so einer Phase, wo viele Menschen trotz besten Wissens womöglich trotzdem in finanzielle Schwierigkeiten kommen. Also wir haben in unserer Untersuchung der Überschuldungsgründe zum Beispiel das Item Lebenserhaltungskosten, Wohnungskosten, in Klammer, das ist die Teuerung, als Hauptüberschuldungsgrund. Und dieser Punkt hat sich von quasi nicht vorkommend im Jahr 2022 auf 5%, im Jahr 2023 auf 12%, quasi verzweieinhalbfacht. Frauen sind dabei noch stärker betroffen. Das heißt, diese Menschen haben jetzt im eigentlichen Sinn nichts falsch gemacht. Die haben auch keine falschen Entscheidungen getroffen. Die haben vielleicht auch gutes Finanzwissen, was sich vielleicht auch in diesen Erhebungen widerspiegelt, aber trotzdem sind Faktoren dazugekommen, für die sie nichts können und trotzdem sind sie in finanzielle Probleme geraten. Also so direkt ablesen, dass die Finanzbildung gut ist in Österreich, können wir das in der Statistik der Schuldenberatung eher nicht. Aber man muss auch dazu sagen, hier vergleichen wir zwei verschiedene Grundgesamtheiten. Das Klientel der Schuldenberatung beträgt in etwa 60.000 Personen, die wir pro Jahr unterstützen mit irgendeiner Form von Beratungstätigkeit. Und das ist sicher nicht repräsentativ, weil wir haben zum Beispiel deutlich mehr Menschen mit einer eher geringen Schulbildung im Vergleich zur Gesamtbevölkerung. Wir haben weniger Menschen, die einen Akademikerabschluss haben. Wir haben weniger Maturanten dafür, deutlich mehr, die nur unter Anführungszeichen Pflichtschule haben. Und von daher ist das kein repräsentatives Sample.
Stefan, es gibt ja auch eine Befragung, die eben auf diesen Aspekt Bildung zurückzuführen ist. Sprich, sehen wir in unserer Umfrage, dass doch ein deutlich höherer Bildungsgrad jetzt ein höheres Finanzwissen voraussetzt oder also ist das irrelevant in der Befragung?
Nein, wir sehen einen Zusammenhang mit dem allgemeinen Bildungsabschluss. Der geht aber vor allem bis zum Abschluss der Sekundarstufe, also bis zum Matura-Abschluss. Das heißt, Personen, die nur einen Pflichtschulabschluss haben, haben auch in den Ergebnissen zur Finanzkompetenz strukturell im Durchschnitt einen niedrigeren Wert. Dieser Bildungszusammenhang ist auf jeden Fall vorhanden. Wir sehen auch einen Zusammenhang mit dem Alter und zum Teil auch mit dem Geschlecht, also speziell junge Frauen, interessanterweise aber auch dann Frauen im Pensionsalter, zeigen im Durchschnitt geringere Werte in der Finanzkompetenz. Aber wir sehen auch natürlich Zusammenhänge mit dem Einkommen. Also Personen mit höherem Einkommen zeigen auch im Durchschnitt dann höhere Werte in der Finanzkompetenz. Wobei dann natürlich auch da die Frage stellt, das können wir aus der Befragung nicht sauber statistisch herausrechnen, in welche Richtung die Kausalkette hier läuft. Weil es kann natürlich sein, dass Finanzkompetenz mir hilft, auch schon die richtige Ausbildung zu wählen, den richtigen Job zu wählen. Es wäre aber auch denkbar, dass ein höheres Einkommen mir mehr finanzielle Spielräume gibt, wodurch ich dann überhaupt in die Lage komme, mir Gedanken zu machen, was mache ich denn jetzt mit meinen Ersparnissen? Und dann ist auf einmal die Frage da, was kann ich vielleicht an Sicherheitspolstern mir ersparen? Wie kann ich vielleicht auch langfristig investieren? Das heißt, ich komme in die Situation, dass ich auf einmal das Interesse habe, mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Und erst der finanzielle Spielraum verschafft mir dann die Möglichkeit oder sozusagen die Gelegenheit, mich in meinen finanziellen Kompetenzen weiterzubilden.
Ich glaube, in diesem Punkt spielt das Elternhaus eine ganz wichtige Rolle. Also wir wissen, dass das Elternhaus Kinder sehr stark prägt. Zum Beispiel, wie offen gehen Eltern mit ihren Kindern in Bezug auf Geldthemen um? Wie genau wissen die Kinder Bescheid, wie viel verdienen meine Eltern? Das schafft einen ganz wesentlichen Bezug und da spielt natürlich auch die Finanzbildung dann eine Rolle. Wenn mir meine Eltern vorleben sozusagen, wie kann ich gut mit meinem Geld umgehen, dann ist das was anderes, wie wenn ich Monat für Monat bemerke, ja, ein Kontominus ist ja ganz normal. Dasselbe sehen wir, und da gibt es ja auch internationale Studien dazu, wie sich der Bildungslevel vererbt. Also wie wahrscheinlich ist es, dass ich als Kind aus einem Nicht-Akademiker- und Akademikerinnen-Haushalt selber zum Akademiker-Kind werde? Das ist in Österreich ein sehr geringer Anteil. Da machen uns zum Beispiel skandinavische Länder uns das vor, wie es besser gehen könnte. Und das hat dann wieder Einfluss auf die Bildungschancen und das wiederum Einfluss auf darauf, wie wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich komme ich in finanzielle Probleme.
Also ist zum einen vielleicht eine erste Konklusio, Finanzbildung, Finanzwissen sollte A, zu Hause schon stattfinden, ja, also man sollte Informationen weitergeben, offen mit dem Thema umgehen, auch wenn man Schulden hat, vielleicht den Kindern auch sagen, wir haben Schulden, deshalb müssen wir vielleicht hier oder hier sparen, oder weil Schulden sind ja schon mit sehr viel Scham auch behaftet.
Also aus unserer Sicht ist es so, es gibt quasi kein Alter, wo es zu früh ist, mit Kindern über diese Dinge zu sprechen. Sobald Kinder einen minimalen Zahlenbegriff haben, und das kann schon bei manchen im Kindergarten sein, ist es gut, dass man Kinder darauf vorbereitet. Da spielt das Taschengeld zum Beispiel eine ganz wichtige Rolle. Das ist ein Übungsfeld, das bestmöglich ist sozusagen, weil wenn ich als Kind einen Finanzfehler oder eine falsche finanzielle Entscheidung mit dem Taschengeld treffe, dann kostet das vielleicht 5 Euro. Wenn ich diesen Fehler erst mit meinem ersten Einkommen mache, dann kostet vielleicht das vielleicht schon 500 Euro. Und daher ist das Taschengeld ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und wir ermuntern alle Eltern natürlich in Bezug auf das eigene Einkommen, was da möglich ist, aber wir ermuntern alle Eltern, ihren Kindern regelmäßig Taschengeld zu geben. Und wichtiger Aspekt, Buben wie Mädchen gleich hoch, man möchte es nicht glauben, selbst beim Taschengeld gibt es schon Einkommensunterschiede zwischen Buben und Mädchen.
Puh, sage ich an dieser Stelle. Aber Stefan, ich glaube, bei dem Punkt bejahst du alle Punkte wahrscheinlich vom Herrn Mitterlehner, oder?
Wir haben selber auch in der Nationalbank in diesen Bereichen in den letzten Jahren neue Initiativen aufgelegt. Wir haben ein Pilotprojekt, wo wir ein Bildungsangebot für Kindergärten aktuell gerade mit dem Sozialministerium und dem Land Niederösterreich ausprobieren. Genau mit dem Interesse, das Thema natürlich altersadäquat, zielgruppengerecht, aber möglichst früh zum Thema zu machen und auch da schon die Eltern einzubinden. Für die Eltern von jungen Kindern haben wir auch ein eigenes Vortragsformat entwickelt, weil wir auch davon überzeugt sind, dass wir diese Themen zwar auch in der Schule, aber auch vor allem im Elternhaus stärker aufs Tableau bringen sollten. Warum? Geld hat natürlich immer noch eine gewisse Sensibilität. Es gibt in Österreich das Sprichwort, Geld hat man, aber man spricht darüber nicht. Und das ist ein Mantra, das sollten wir da wirklich versuchen zu durchbrechen. Über Geld sollten wir mit der notwendigen Sensibilität wirklich beginnen, vermehrt zu sprechen. Es ist wichtig, diese Tabus zu durchbrechen, den Kindern möglicherweise auch die Probleme, die man im Geldleben hat, versuchen, nicht alles wegzuschirmen, abzuschirmen, sondern versuchen, die Kinder über gewisse Budgetierungsfragen, Planungsfragen, was ist unser Spielraum, die in einem geschützten Rahmen möglichst früh einzubinden. Und da versuchen wir selber auch Initiativen zu setzen. Interessanterweise sehen wir auch in den Daten, dass gerade das Thema der langfristigen Planung sowohl im Finanzwissen, aber auch im Verhalten, aber auch in den Fragen vom finanziellen Wohlbefinden das größte Handlungsfeld in diesen OECD-Daten aufweisen. Das heißt, gerade diese Fragen zum Zinseszins und zur Risikodiversifizierung, die Fragen, die für einen langfristigen Vermögensaufbau besonders relevant sind, das sind die Fragen, die der Bevölkerung am schwersten fallen. Wir sehen auch, dass nur ein Drittel der Bevölkerung sich langfristige finanzielle Ziele setzt und dann auch gefragt, trauen Sie sich zu, dass Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen, beantwortet die Hälfte der Bevölkerung, dass sie sich das leider nicht zutrauen. Das heißt, diese langfristige Orientierung ist etwas, da können wir deutlich besser werden. Und da, glaube ich, spielt das Elternhaus eine ganz große Rolle, dass einfach Dinge schon früh besprochen werden, dass man auch die Geduld entwickelt, auf gewisse Dinge zu warten, um dann sich mit kleinen Schritten, aber doch in der langen Frist Dinge ermöglichen kann, die einem kurzfristig im finanziellen Spielraum einfach nicht offen stehen.
Wir haben jetzt viel über Kinder gesprochen. Die nächste Generation ist eine völlig außer Frage digitale Generation. Und es ist ja auch jetzt schon so, es gibt viele Finanzprodukte, die kann ich mir digital aneignen. Ist ja auch kein Geheimnis, Online-Shopping erfreut sich größter Beliebtheit. Auch da gibt es viele Möglichkeiten, wie ich mit einem geringen finanziellen Spielraum trotzdem sehr viel erlangen kann, nicht ohne Folgen, um das gleich vorwegzunehmen. Ich würde gerne dich zuerst fragen, eben Stefan, was zeigt dann die Erhebung der digitalen Finanzkompetenz?
Also im Vergleich mit anderen Ländern sehen wir gerade in der digitalen Finanzkompetenz in Österreich einen Aufholbedarf, wohingegen wir bei der allgemeinen Finanzkompetenz und dem finanziellen Wohlbefinden uns im Spitzenfeld befinden, sind wir in der digitalen Finanzkompetenz leider nur durchschnittlich unterwegs. Generell ist zu sagen, dass die finanzielle Navigationsfähigkeit in der heutigen Welt natürlich immer wichtiger wird. Das ist natürlich auch ein Bereich, der sich sehr dynamisch entwickelt. Es gibt rasant neue Angebote, neue Möglichkeiten, aber natürlich auch neue Risiken. Und in dem Bereich, diese Chancen und Risiken sorgsam abzuwägen, ist, denke ich, ein Bereich, in dem wir investieren sollten. Konkret ist etwas, was wir auch in den internationalen Arbeitsgruppen aktuell sehr häufig diskutieren, das Phänomen von Buy Now, Pay Later Angeboten. Das heißt, wo Menschen jetzt akut und schnell, vor allem auch über Online-Kanäle, Produkte, Dienstleistungen kaufen können und die Zahlung wird aber auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Buy Now, Pay Later Angebote bieten für Konsumenten zum Teil natürlich auch Vorteile. Also man kann, wenn man innerhalb der vereinbarten Frist die Zahlung tätigt, möglicherweise sogar einen zinslosen Kredit damit bekommen. Die Probleme entstehen dann, wenn man die Zahlung nicht in der vereinbarten Frist zurückzahlen kann und dann recht rasch sehr, sehr hohe Gebühren und Zinszahlungen auf die Konsumenten zukommen, die sie einerseits wahrscheinlich an den Rand der finanziellen Leistungsfähigkeit bringen, die aber oft auch überraschend kommen. Und ich denke, das ist ein großes Problem, wenn Personen hier Entscheidungen treffen, wo sie die Folgen von diesen Entscheidungen im Vorfeld nicht mitgedacht haben und die Probleme und Schwierigkeiten, die dadurch entstehen können.
Herr Mitterlehner, sehen Sie einen Anstieg, eben was der Stefan auch angesprochen hat, bei Now Pay Later, ohne hier jetzt große Anbieter beim Namen zu nennen, aber ist das eine Problematik, die Sie auch beschäftigt?
Diese Buy Now Pay Later Angebote sind natürlich problematisch. Es gibt ja auf Social Media auch so Challenges, die mehr als fragwürdig sind, wo junge Menschen sozusagen, wie sagt man, flexen mit den Schulden, sagt man, glaube ich, in der Jugendsprache. Es gibt ein paar Aspekte, die haben sich eigentlich zum ursprünglichen Konsumieren nicht sehr viel verändert. Ich denke mir, was ist wichtig, wenn ich kaufe, wenn ich konsumiere? Das erste ist einmal, ich muss verstehen, was ich tue. Das heißt, welche Dinge werden da von mir verlangt? Was bekomme ich dafür? Wie funktioniert die Rückzahlung? Wer ist mein Vertragspartner und so weiter? Das gibt es im Digitalen ganz genauso. Dann eine zweite Regel ist, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, dann muss ich misstrauisch werden. Egal, ob das beim Investieren ist oder ob das beim Konsumieren ist, wenn etwas so super ist, dass man das sofort haben muss, dann muss ich misstrauisch werden. Ein dritter Punkt ist, sorgsam mit seiner Unterschrift umzugehen. Und im Internet oder am Handy ist halt keine Unterschrift, sondern einfach ein Okay-Klick oder ich habe die Vertragsbedingungen gelesen, da sorgsam sein. Und was jetzt dazu kommt bei diesen neuen Zahlungsformen, Buy Now, Pay Later, ist die Geschwindigkeit, die unglaubliche Geschwindigkeit, wie schnell ich Entscheidungen treffen soll oder treffen kann. Wenn ich früher konsumiert habe, dann habe ich vielleicht bei meiner Bank eine Anfrage gestellt, habe 3, 4, 5 Tage später per Post ein Angebot bekommen, dann habe ich das besprochen. In der Zwischenzeit war dieses Bedürfnis zu konsumieren vielleicht schon wieder weg. Ich konnte in der Zwischenzeit vielleicht mit meiner Partnerin darüber reden, ist das gescheit, dass wir das machen oder nicht. Das fällt jetzt alles weg. Ich kann im Moment, wo ich das Produkt sehe, sofort kaufen. Und daher ist es umso wichtiger, dass junge Menschen und auch erwachsene Menschen, aber junge Menschen müssen wir das näher bringen, die Kaufentscheidungen zu reflektieren lernen. Also zu reflektieren lernen, warum habe ich das Bedürfnis jetzt? Bin ich auf eine Werbung hineingefallen? Will ich das haben, weil meine Freunde das auch haben? Brauche ich das wirklich? Wie geht es mir dann morgen, übermorgen damit, wenn ich das Produkt in Händen halte? Ist eigentlich schon die erste Resignation dann da? Und wenn Kinder und Jugendliche diesen Schritt machen können, also bewusst zu konsumieren, reflektiert zu konsumieren, dann ist, glaube ich, schon ganz, ganz viel gewonnen. Und dann sind die Gefahren nicht so groß, von einem Konsumkredit in den nächsten zu stolpern und irgendwann dann sozusagen in der Schuldenberatung aufzuwachen.
Sie haben einen ganz spannenden Aspekt genannt, und zwar den Punkt mit der Unterschrift. Den möchte ich an den Stefan zurückgeben, weil genau diese Frage war ja auch Frage bei der Erhebung beim Punkt digitale Finanzkompetenz. Und vielleicht kannst du uns kurz sagen, was da rausgekommen ist.
Ja, leider haben in unserer Befragung nur 50% der Personen richtig geantwortet, dass digital signierte Verträge auch gültig sind, ohne eine formelle Unterschrift. Und das ist natürlich ein großes Gefahrenpotenzial.
Was würden denn Sie sich, Herr Mitterlehner, oder auch du, Stefan, wünschen, insbesondere, sage ich jetzt auch vor allem für die kommende Generation? Wer soll denen das alles mitgeben, jetzt abseits von den Eltern? Oder wo siehst du, Stefan, oder wo sehen Sie die Möglichkeit, hier der Schuldenfalle ein Ende zu setzen?
Die Schuldenberatungsstellen in Österreich sind ja schon seit Jahrzehnten in der Finanzbildung tätig. Wir haben, seit wir da aktiv sind, schon über 400.000 meistens junge Menschen erreicht. Unser Ziel wäre, dass alle jungen Menschen im Rahmen ihrer Pflichtschule irgendeine Form der Basisfinanzbildung bekommen. Wichtig ist uns, dass diese Basisfinanzbildung unabhängig ist und dass diese Finanzbildung die jungen Menschen befähigt, sozusagen, man könnte sagen, als Life Skills sozusagen vorbereitet aufs Leben. Wir bemühen uns als Schuldenberatung sehr, dass wir dem nachkommen. Wir haben natürlich nicht die Ressourcen dafür. Wir haben zum Beispiel ein Produkt, das heißt Finanzführerschein, das schon in 6 Bundesländern angeboten wird, leider nicht flächendeckend. Aber wir sehen dieses Modell des Finanzführerscheins, das Schulen buchen können, funktioniert gut. Junge Menschen, die durch diesen Finanzführerschein durchgehen, können sich zurückerinnern, dass es finanzielle Gefahren gibt. Und wir sehen, dass zum Beispiel junge Menschen schon das Zertifikat für den Finanzführerschein auch zu Bewerbungsunterlagen beilegen. Das heißt, das ist ein Zeichen, das wird auch in der Wirtschaft gesehen. Ich habe vorhin die Basisfinanzbildung angesprochen. Das ist die Rolle, die wir als Schuldenberatung hier spielen. Wir wollen, dass alle jungen Menschen sozusagen eine gute Basis haben, als Pflichtprogramm sozusagen, und darauf aufbauen. Die Kür wäre dann, wenn jemand gut wirtschaften kann, es bleiben ein paar hundert Euro im Monat übrig im Idealfall, dann bitte gerne damit investieren, für die Zukunft vorsorgen, veranlagen und sich langfristige finanzielle Ziele setzen.
Aus meiner Sicht braucht es wirklich ein Zusammenwirken von unterschiedlichsten Partnern. Also wir haben ja vorher auch schon das Thema kurz angesprochen, möglichst früh beginnen. Da spielen die Eltern eine große Rolle. Ich glaube auch im Bildungssystem, finanzielle Bildung, finanzielle Allgemeinbildung stärker zu verankern, sollte eine Priorität sein. Aber natürlich auch Bildungsangebote für Erwachsene sollten noch stärker ausgerollt werden. Aber gerade auch in der nationalen Finanzbildungsstrategie haben wir die Möglichkeit, mit unterschiedlichen Stakeholdern, sowohl aus Ministerien, aber auch NGOs und in weiterer Folge vielleicht auch mit privaten Organisationen, hier gemeinsam zu wirken. Finanzielles Wohlbefinden ist etwas, was viele Einflussfaktoren hat, und so ein komplexes Konstrukt kann, glaube ich, am effizientesten dann auch mit einer gemeinsamen, koordinierten Antwort verbessert werden. Dazu gehört natürlich auch eine schlagkräftige Aufsicht der Finanzmarktakteure hinzu. Es gehören aber auch dazu, dass die Finanzmarktakteure gute Produkte anbieten, die im Interesse der Kundinnen und Kunden sind. Das heißt, Regulierung ist, glaube ich, ein wichtiger Teil des Weges hin zu höherem finanziellen Wohlbefinden, aber eben auch finanzielle Bildung, die Menschen befähigt, ihre Umgebung wahrzunehmen, die Chancen, ihre Entscheidungsspielräume auch wahrzunehmen, um diese Entscheidungen dann mit dem besten Wissen, mit der größten Selbstsicherheit auch tätigen zu können. Das sind Bereiche, in die wir alle mit einem langen Atem hoffentlich in den kommenden Jahren gemeinsam investieren sollten.
An dieser Stelle darf ich mich jetzt bei Ihnen beiden bedanken für sehr spannende Einblicke in Umfrageergebnisse und auch ein guter Spiegel dafür, wie es in der Praxis bei Ihnen in der Schuldnerberatung aussieht. Zusammengefasst lässt sich sagen, ja, Finanzbildung oder gutes Finanzwissen, auf welcher Ebene auch immer, schützt vor der Schuldenfalle. Es ist aber noch viel, viel zu tun, nehme ich heute mit. Und ich glaube, wir sind alle daran interessiert, einen guten Weg zu finden. Und ich wünsche uns allen, oder dir, Stefan, und auch Ihnen, Herr Mitterlehner, viel Glück bei der Umsetzung.
Danke für das Gespräch.
Vielen Dank.
Wenn Sie noch Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast haben, dann freuen wir uns, wenn wir ein E-Mail von Ihnen bekommen via socialmedia@oemb.at oder über Direct Message auf einem unserer Social Media Kanäle. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind.